He lived all of our dreams, right?
So, hi. Wie angekündigt, die letzten Folge, die kleine Folge zwischendurch, wo es um die NBA Awards gehen soll, aber auch zwischendurch werde ich mal so ein paar Off-Season-Trade-Wünsche von mir reinbasteln, die natürlich nicht passieren werden. Da werde ich damit noch nie Glück haben und habe auch nicht kein Glück gehabt, irgendwie, dass es auch ansatzweise passiert. Aber ja, mir macht halt sowas Spaß. Und wie gesagt, wir fangen mit den Awards an. Und ich will ein bisschen drüber reden. Ich glaube, viel zu diskutieren gibt es da nicht. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist das Timing. Kann man das nicht im ersten Playoff-Spiel des Teams sozusagen vergeben, beziehungsweise, wenn das irgendwie klar ist, im letzten Heimspiel? Also, klar gibt es diese 65-Spiele-Regel, und wenn halt das Spiel 82 das Spiel 65 ist desjenigen, dann ist es natürlich nicht möglich. Aber irgendwie muss es doch cleverer zu lösen sein, als irgendwie, wann war das jetzt das MVP? In Western Conference Finals sogar? Ja, ich glaube, in kleinen Finals war das irgendwie vor Game 3 oder so. Keine Ahnung, das war total bescheuertes Timing. Ich finde, das nimmt einfach das Momentum des gesamten Awards irgendwie weg. Und ja, es soll jetzt kein... Das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Immer daran, dass halt das Timing dieser ganzen Benennung irgendwie komisch ist. Aber fangen wir mal ganz einfach an. Wir gehen mal dramaturgisch von hinten nach vorn. Wir fangen mal mit dem NBA All-Rookie-Teams an. Und zwar ist im Second-Team Mattias Bozelius von den Chicago Bulls, Bob Carrington von den Washington Wizards, Donovan Klingon von den Trailblazers, Yves Miesi von den Pelicans und Khalil Ware von den Miami Heat. Ich finde es einfach lustig, dass allein drei Center sind und ein Power-Forward, und Bob Carrington ist der einzige Guard. Also Bozelius kann man drüber streiten, ob er vielleicht sogar ein Wing ist, aber ist auf jeden Fall ein großer Typ. Ich finde es halt geil, dass in einem Second-Team drei Center sind. Verdient, muss man auf jeden Fall sagen. Alle drei, Ware, Miesi und Klingon, haben ihre Rolle mehr als erfüllt. Vor allem Miesi und Khalil Ware hat man nicht gedacht, dass sie so einen großen Impact haben werden. Und Bob Carrington kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich einfach kein Washington Wizards Spiel gesehen habe. So wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es interessiert mich einfach null. Vielleicht, wenn sie einen guten Pick irgendwie mal bekommen. Keine Ahnung, wenn sie mal ein bisschen mehr Winning Basketball spielen, dann gucke ich mir das an. Und Mattias Bozelius, ja, ich habe ein paar Bulls-Spiele gesehen. Er hat mich immer wieder positiv überrascht. Wir reden über den Dunk-Contest, reden wir nicht mehr. Das war einfach komplette Fehlkonstruktion von ihm. Ja, aber wie gesagt, für verdient. Und im NBA All-First-Team, All-Rookie-First-Team, muss man ehrlich sein, Stephon Castle, natürlich als Rookie of the Year muss er drin sein, von den San Antonio Spurs, Zach Edey von Memphis Grizzlies, Zachary Risachey von den Atlanta Hawks, Alex Saar von den Washington Wizards und Jalen Wells von Memphis Grizzlies, der ja im letzten Spiel oder vorletzten Spiel so eine grausame Verletzung mitgenommen hat, aber ja, ich weiß nicht, kann man, wie gesagt, nicht diskutieren. Risachey und Saar haben sich in der Saison auf jeden Fall sehr gesteigert, vor allem Risachey als Number One Pick. Dachte man sich so, uiuiuiui, das könnte vielleicht nach hinten losgehen, aber er hat es auf jeden Fall in die Kurve noch gekriegt in der zweiten Saisonhälfte. Bei Alex Saar sind wir wieder bei den Washington Wizards. Ich finde es geil, dass von den Washington Wizards zwei in den All-NBA-Teams sind, All-Rookie-Teams, genauso wie von den Grizzlies. Die von den Grizzlies sind sogar drei, oder? Moment. Ne, sind zwei. Entschuldigung, sind zwei. Pelicans und Grizzlies, gerade ein bisschen verwechselt. Dass in den NBA First Team, All-Rookie First Team, zwei Grizzlies sind, ist geil. Haben sie auf jeden Fall verdient, Jalen Wells und Zach Edey. Ja, und Castle haben sich alle verdient. Man muss ja wirklich fairerweise sagen, es ist jetzt keine so geile Draft-Class. Es sind geile Spieler dabei, die, ich würde sagen, Castle und Ricochet und Wells sind so Borderline All-Stars. Die, wenn sie sich weiter so gut entwickeln, dann könnten sie irgendwie in 3, 4 Jahren mal so mal ein All-Star eventuell werden. Aber Borderline-mäßig, aber trotzdem. Ist jetzt nicht so, wo man sagt, wow, das ist der krasse, krasse Überflieger schlechthin. Natürlich, klar, dass mit Jaron McCain ist ja, ich glaube, nach 30 Spielen oder so, hat sie ihn ja mit einer schweren Verletzung rausgehauen. Hoffen wir, dass er schnell wieder zurückkommt. Ja, kann man jetzt einfach so sagen, das passt. Das passt auf jeden Fall. Die Rookies, jetzt kommt es halt drauf an, wie sie sich weiterentwickeln. Ich finde, Castle, ich habe alle gute Anleihen, Anlagen vor allem. Ich finde so, Saar bei den Wizards und Carrington bei den Wizards, sich da wirklich so krass zu entwickeln, ist schwierig, weil einfach der Markt bzw. das Team so trash sind. Da hat es bei Castle bei den Spurs um Wemby und Fox und Chris Paul, aber Chris Paul ist ja nicht sicher, aber Wemby und Fox hat auf jeden Fall bessere Voraussetzungen, genauso wie Jalen West und Zach Edey mit Jaren Jackson Jr. oder und Ja Morant und Desmond Bane, obwohl ich da auch glaube, dass viel passieren wird in der Offseason. Ja, und Atlanta Hawks mit Ricochet, selbst wenn Trae Young gehen sollte, haben sie im guten Team drumherum mit Dyson Daniels und Jalen Johnson, der nächstes Jahr wiederkommt, und Onyeka Okongwu, der kann sich auf jeden Fall stark entwickeln. Genau. Und ich würde es einfach jetzt, ja, ich gehe jetzt in die NBA, All-Teams. Nee, wir gehen erstmal ins All-Defensive-Team, genau. Wir gehen jetzt erstmal in die All-Defensive-Teams, bevor wir dann in die All-NBA-Teams gehen. Genau, also das All-NBA-Defensive-Second-Team bestehend aus Tumani Kamara, Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams und Ivica Zubac. Wo es mich am meisten freut, ist für Tumani Kamara, der wirklich eine absolute Breakout-Season spielt, gerade bei den Trailblazers. Also, ich mag die Trailblazers generell sehr gern. Ich habe da mega Bock drauf, was da passiert in den nächsten Jahren. Und Tumani Kamara ist auf jeden Fall ein Teil davon, der hoffentlich, sagen wir mal, in den nächsten 3, 4 Jahren, obwohl der Westen halt wirklich sehr, sehr stark sein wird, angreifen kann, irgendwie in Richtung Playoffs, Play-in-Playoffs und so. Vielleicht auch ein bisschen ärgern, so die großen Teams. Ja, Rudy Gobert, ich glaube, der hat das gepachtet irgendwie, im All-NBA Defensive Team zu sein, ob es ersten oder zweiten ist. Er ist auch ein geiler Verteidiger, aber ansonsten, ja, ich bin kein großer Rudy Gobert-Fan. Sind die wenigsten, aber ich bin es wahrscheinlich mit einer der wenigsten. Es war ich, bis auf das eine Spiel gegen die Lakers in der ersten Runde, fand ich ihn überhaupt nicht überzeugend in den Playoffs. Gar nicht. Deswegen, ja. Jaren Jackson Jr. genauso, ist ja vor 2 Jahren oder letzte Saison. Ich glaube, letzte Saison ist er Defensive Player of the Year geworden. Ja, ja. Letzte Saison war das. Ja. Starker, starker Spieler. Ob er bei den Grizzlies bleibt, ich habe es erst schon gesagt, ich weiß nicht, ob die viel machen werden. Ich denke es mir mal. Deswegen glaube ich auch, dass Jaren Jackson Jr. ein Asset sein könnte, was weggetradet wird. Jalen Williams von den Thunder. Es sind halt die Thunder. Das, wie sagt die NBA-Presse oder irgendwie die 8 Demons, ist einer von den 8 Demons, die auf dem Feld stehen. Und ja, auf jeden Fall zu Recht. Und auch für mich absoluter Breakout-Star diese Saison, Ivica Zubac. Ich freue mich so sehr, dass er in einem All-Defensive Second Team drin ist. Ich hoffe, dass er dabei bleibt bei seiner Entwicklung und eventuell sogar in einem anderen Team die Entwicklung nimmt. Also ich würde mich freuen, wenn er zum Contender irgendwie wechseln könnte. Irgendwie es schafft, zum Contender zu kommen. und dort seine Stärken auszuspielen. Vielleicht zurück sogar zu den Lakers zurück. Würde ich auch geil finden mit Luca zusammen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Und er muss nicht umziehen, was einfach immer Vorteil ist. Und ja, das NBA All-Defensive First Team brauchen wir. Ja, Dyson Daniels, Lou Dort, Draymond Green, Evan Mobley und Amen Thompson. Evan Mobley als Depoy muss ja dabei sein. Amen Thompson. Ich glaube, der Spieler mit dem höchsten, na gut, von den jungen Spielern mit dem höchsten Ceiling hier, neben Lou Dort und Dyson Daniels und Evan Mobley, ist, glaube ich, Amen Thompson der mit dem höchsten Ceiling. Fun Fact, Lou Dort ist zum allerersten Mal im NBA All-Defensive-Team, ob Second oder First. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd, weil ich glaube, jeder Guard und Wing hat irgendwie Angst vor ihm. Es heißt ja nicht umsonst die Dortcher Chamber. Und ja, er wird auf jeden Fall ein Faktor sein für die Finals. Und warum die, er ist ein Faktor, warum die OKC Thunder in den letzten Jahren so rapide gut geworden sind. Ja, Dyson Daniels als generell Steals-Leader, ich glaube, der hat einen Rekord für die meisten Steals in einer im Durchschnitt einer Saison. Ich glaube, 3,6 waren es oder so, was auch absurd ist. Und ich finde, er ist auch so ein geiler Spieler, ein großer, langer Typ mit Arm bis sonst wohin und deshalb hat er auch die Steals und den Steel Leader und ja, ich mag Dyson denn jetzt unfassbar genau. Er ist erst 22, das finde ich halt so absurd, dass die alle so jung sind. Lou Dort ist 23 oder 24, Dyson Dennis ist 22, Evan Mobley ist 24, Amen Thompson ist 21. Ja, und dazwischen hast du Draymond Green. Er ist nicht umsonst da drin, er ist wirklich ein geiler Verteidiger, er leitet die Defense der Warriors auf jeden Fall und ohne ihn wären sie wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Über seine Verhaltensweisen und was er so auf dem Court macht, braucht man nicht mehr diskutieren. Ich will es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass die NBA da mal ein bisschen einschreitet und ihn mal ein bisschen ja, reglementiert. Man sagt hier, ich würde ihn ja wirklich die erste Hälfte der nächsten Saison sperren. Für die Sachen, die er letztes Jahr alles gebracht hat, das ist einfach nicht mehr tragbar. Der dreht ja halt komplett durch und ich würde ihm auf jeden Fall, wenn er nicht schon ist, sehr, sehr anraten, zur Therapie zu gehen, Verhaltenstherapie, weil das ist einfach nicht mehr cool, was er macht. So, bevor wir jetzt zum NBA First und Second und Third All-NBA Teams kommen, würde ich sagen, hier schneide ich die Trade-Wünsche rein, von denen ich angesprochen habe, damit ein bisschen so ein kleines, mal kurz durchatmen kann. Jo, wir hören uns gleich wieder. Also, wie ich mich schon selbst angekündigt habe, werde ich jetzt über Trades reden. Das macht mir ja am meisten Spaß und jetzt am 25. Mai ist natürlich noch nichts passiert. Gerüchte kochen natürlich hin und her, was Giannis angeht und was KD angeht. Spoiler, Giannis ist nicht in den ganzen Predictions jetzt mit drin von mir, weil es einfach noch zu unsicher ist, ob überhaupt getradet werden wird. Da gibt es ja auch noch keine wirklichen News. Ich bin mir da zu 75% sicher, dass es passieren wird, aber man weiß es ja nicht. Und dann gibt es ja meiner Meinung nach bloß zwei Möglichkeiten, die Rockets oder die Spurs. Und gehen wir mal aus, naja, nee, das sind jetzt zu viele um die Ecke gedacht. Und da habe ich, wie gesagt, mir schon mal ein paar Trades überlegt, die in der Offseason passieren sollten, können, dürften. Wahrscheinlich wird davon nichts passieren. Vielleicht davon wird da so ein bisschen was passieren. Vielleicht so einige Elemente daraus. Aber wir gehen einfach mal ganz langsam durch. Wir haben Zeit. Wann das hier veröffentlicht wird, weiß ich noch nicht. Wann ich das irgendwann mal reinschneiden werde. Vielleicht zur Sommerpause. Aber nee, das ist zu spät. Ja, mal gucken. Also, den ersten Trade, den ich mir zusammengebastelt habe, ist zwischen den 76ers und Utah Jazz. Ja, Sixers sind ja unfassbar in Bedrängnis, die müssen ja irgendwas tun. Und Danny Ainge von den Jazz ist ein extrem harter Verhandler. Deswegen war meine Idee, Die Utah Jazz geben ab Lauri Markkanen, Taylor Hendricks, Bryce Sensabaugh, den 2025er Pick Nummer 21, First Round, und den 26er First Round Pick, der entweder ein Swap von Cleveland oder Minnesota ist. Und die Sixers geben an die Jazz diesen beschissenen Vertrag von Paul George ab, geben Jared McCain ab, den dritten First Round Pick 2025, den 2025er 35. Pick, also Second Round, und den 28er First Round Pick der Clippers. Das klingt wahnsinnig, wahnsinnig viel für die Jazz. Das ist für Lauri Markkanen, Taylor Hendricks und Bryce Sensabaugh vollkommen überbezahlt. Ich weiß, das ist jenseits der Realität, fernab von Realität, weil eigentlich schon Jared McCain und den dritten First-Round-Pick, das ist entweder Ace Bailey wie Edgecombe oder ja, einer von den beiden höchstwahrscheinlich. Die Sache ist nur die, du hast dann wieder Handlungsspielraum, du hast junge Spieler, die du weiter traden kannst, du hast Lauri Markkanen, der noch jung ist, der noch keine, ich glaube, der ist gerade mal 28 oder so, der vielleicht im richtigen Umfeld mit Maxi, Grimes, Oubre und so eine gute Rolle spielen kann, so als Power Forward. Natürlich geben die Sixers Jared McCain ab. Es ist nur rein hypothetisch. Wahrscheinlich ist es die erste Sache, die auf dem Tisch liegt und dann werden die Verhandlungen getroffen. Aber so könnte ich mir auf jeden Fall einen Trade vorstellen. Und du bist halt den Vertrag von Paul George los, der jetzt noch 3 Jahre geht und dann irgendwann bei 55 Millionen im letzten Jahr endet, denn die Jazz irgendwie damit klarkommen müssen, die jetzt in den nächsten 3-4 Jahren eh nicht so wirklich um vielleicht mal einen Play-In-Platz mitspielen sollten, eventuell, aber auch nicht wirklich. Sexton und Clarkson, die Verträge laufen ja auch langsam aus, deswegen würde ich das extrem feiern und Philadelphia geht ja nicht ganz leer aus, bekommen ja auch 2 First-Round-Picks. Deswegen ist das eigentlich eine gute Sache. Dann habe ich mir überlegt, Lakers und Heat. Heat müssen was tun, Lakers müssen was tun. Ganz kurz. Die Heat bekommen Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Dalton Connect, den Pick 55, der letztes Jahr lustigerweise Bronny war, und den 28er First-Round-Pick der Lakers. Und die Lakers bekommen Bam Adebayo und den 28er First-Round-Pick der Heat, der vielleicht sehr wertvoll sein kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass LeBron noch nächste Saison vielleicht noch die Saison drauf spielen wird. Er ist jetzt NBA All-Third-Team gewählt worden, glaube ich. All-NBA Third-Team gewählt worden. Aber man muss ja ein bisschen zukunftsorientiert denken. Deswegen fände ich Bam Adebayo an der Seite von Austin Reeves und Luka Doncic eine extrem gute Ergänzung. Eine wirklich extrem gute Ergänzung. Hat noch 4 Jahre Vertrag. Ist ein schneller Spieler. Ist eine Anspielstation. Und die Heat bekommen mit Finney Smith und Rui Hachimura so zwei, also Finney Smith ist eher ein Wing. Rui ist halt ein typischer Power Forward, der ein Stretch-Vierer ist. Ja, und Dalton Connect hat auch seine absolutes Upside, was das Shooting angeht. Die Picks. Ich liebe den Trade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es so in der Art rübergehen sollte, dann wäre das richtig, richtig, richtig nice, muss ich sagen. Das wäre für die Lakers nochmal ein Step-Up nächstes Jahr mit wirklich Bam, LeBron, Austin Reeves und wie heißt er? Doncic. Das sehe ich. Das sehe ich wirklich. Wird wahrscheinlich nicht so kommen. Der nächste Trade. Wir wissen ja alle, dass die Celtics was machen müssen. Und das habe ich auch mal einen wilden Trade zwischen den Celtics und den Bulls zusammengebastelt. Und zwar, Die Bulls bekommen Jrue Holiday und Sam Hauser, zwei Second-Round-Picks und dann 27er First-Round-Pick der Celtics. Und im Gegenzug bekommen die Celtics Nikola Vucevic, Kobe White und Ayo Dosunmu. In diesem Gedankenspiel wurde auch schon Kristaps Porzingis weitergetradet. Deswegen macht vielleicht jetzt gerade Nikola Vucevic ein bisschen Sinn. Ja, wir gehen mal kurz zu den Bulls. Ich finde das gar nicht schlecht, dass neben Kobe White und Josh Giddey, ich hoffe, dass sie ihn verlängern werden, noch Jrue Holiday ist, der mit Erfahrung vielleicht als Six-Man kommt. Als Six-Man stelle ich mir richtig, richtig gut vor. Zwar ein sehr teurer Six-Man, aber ist okay. Erfahrung mitbringt, Defense mitbringt. Neben Buzelis auch noch haben als, man weiß ja nicht, wen sie als Elften picken. Die haben, glaube ich, 11. Pick. Da könnte ja auch noch was kommen. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlecht für die nächsten 2 Jahre. Und da hast du 3 Jahre Vertrag und ja, Jrue geht irgendwie immer, ist irgendwie 37 und dann sagst du einfach dann, nö, ist gut. Und Sam Hauser, finde ich, ist ein guter siebter, also guter Rotation-Player auf jeden Fall, den man auf jeden Fall bringen kann. Neben Kevin Huerter kann man vielleicht sogar mal einen Starter bringen. Ja, und die Picks muss man sehen. Ich glaube, dass der 27er First-Round-Pick von, ach nee, Quatsch, ich bin ein bisschen blöd. Jrue Holiday neben Josh Giddey. Genau, das war ja meine Idee. Weil nämlich die Celtics bekommen ja Vucevic und Kobe White und Ayo Dosunmu. Vucevic einfach nur ein Jahr durchziehen und dann den Vertrag nicht mehr verlängern und einen Sign-and-Trade machen. Kobe White sehen, wie es läuft mit ihm. Finde ich, glaube ich, super spannend. Neben Derrick White, so einem defensive-orientierten Guard. Und Ayo Dosunmu, ein sehr guter Spieler von der Bank. Finde ich, kann man auf jeden Fall bringen. Kann man auch mal einen Starting-Five-Spieler bringen. Ja. Also ich finde den ganz cool. Ich mache es nochmal ganz schnell, was ein bisschen verwirrend jetzt gerade war. Also die Bulls bekommen Jrue Holiday, Sam Hauser, 2 Second-Round-Picks und 27er First-Round-Pick. Und die Celtics bekommen Nikola Vucevic, Kobe White und Ayo Dosunmu. Ja. Ich glaube, da auf jeden Fall für nächstes Jahr verliert niemand. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich. So, weiter geht's. Nächster Trade. Wieder die Celtics. Wir bleiben gleich bei den Celtics. Und ja, stimmt, ich habe ja gesagt, der Kristaps Porzingis Trade ist noch passiert. Und zwar mit den Bucks, die, ich weiß nicht, ob sie Brook Lopez verlängern werden. Der wird ja als überall so ein bisschen als Free Agent gehandelt, so bei den Warriors, ich glaube, da kommen wir noch so später dazu. Aber ist ja eigentlich mir egal, Free Agency machen wir später irgendwann mal. Ja, genau. Die Bucks und die Celtics traden. Die Bucks bekommen Kristaps Porzingis und 27er First-Round-Pick der Celtics, wo ich glaube, dass der wirklich wertvoll sein kann. Ich glaube, der kann wirklich wertvoll sein. Selbst wenn Jason Tatum, man weiß nicht, wie Jason Tatum zurückkommen sollte. Jaylen Brown sollte eigentlich noch 1-2 Schritte nach vorn machen. Man weiß nicht, ob es kann. Mal sehen. Und die Celtics bekommen. Ja, jetzt wird er gleich alles schreien. Wow, macht doch niemand. Kyle Kuzma, Pat Connaughton, den 27er First-Round-Pick von wo New Orleans die Rechte zum Swappen hat. Und das gleiche mit dem 28er First-Round-Pick, wo die Portland Trailblazers die Rechte zum Swappen haben. Also im Prinzip verlieren die Bucks nix. Und selbst wenn das mit Kristaps Porzingis nicht klappen sollte, kann man ja immer noch nach der Saison sagen, tschüss, das war's und wir versuchen dich irgendwie für Picks rauszuhandeln. Du bekommst halt einen guten First-Round-Pick. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Und dass die Celtics was machen müssen, dass die Bucks was machen müssen, irgendwie in Rebuild gehen sollten. Gut, der Rebuild sieht anders aus als Kristaps Porzingis, aber trotzdem hast du ja mehr oder weniger den gleichen Spieler wie Brook Lopez, halt bloß ein bisschen, ja, passt das schon. Und in meinem Szenario ist Giannis noch nicht getradet, hier von den Bucks. Das muss man dazu sagen. Da ist halt Giannis und Kristaps Porzingis irgendwie zusammen. So, jetzt kommt, glaube ich, mein allerliebster Trade von allen. Zwar zwischen den Magic und den Cavaliers. Mal keine Picks involviert, Aber die Magic bekommen Darius Garland, was ich total feiern würde. Mit Franz, Paolo, Mo, wenn er wiederkommt, Sachs, wenn er wiederkommt. Das Ding könnte richtig, richtig nach vorne losgehen. Geben ab KCP, Jonathan Isaac und Anthony Black. Du wirst ja Gegenwert haben, wenn du die Cavaliers bist. Also ich finde, das ist auf beiden Seiten ein Win. Du hast halt für Jonathan Isaac noch einen Big, der von der Bank kommen kann, der halt dir Rim Protection gibt und noch mal so ein bisschen Defense bringt, was ich immer so ein bisschen in den Playoffs vor allem so ein bisschen gedacht habe, eigentlich fehlt das so, wenn irgendwie Dean Wade ist nicht gut genug und wenn Jared Allen und Mobley mal raus sein sollten, dann hast du halt nichts, was da noch kommen kann. Deswegen finde ich, Jonathan Isaac hat noch für Jahresvertrag richtig eine gute Option. Anthony Black, finde ich, ist ein guter Spieler. Kann man sogar gucken, ob man den irgendwie die Rotation mit einbauen, also muss man die Rotation mit einbauen, aber ich denke mal, dass die Ty Jerome dann als Ersten bringen würden. Ja, und KCP hat noch 2 Jahre Vertrag. Musste gucken, ob du irgendwie mitschleifen kannst. Aber du hast halt den Darius Garland-Vertrag los. Anthony Black kannst du zur Not auch noch weiter traden. Also den nimmt, glaube ich, jeder mit Kusshand. Also viele Teams nehmen würden die mit Kusshand nehmen. Den mag ich sehr, sehr gerne, den Trade. Ich hoffe, dass sowas Ähnliches geht über die Bühne, weil die Cavaliers müssen was machen. Am Scoring lag es nicht so wirklich, weil da hast du genug. Beziehungsweise Donovan und Mobley, man hofft, dass Mobley noch einen Schritt weiter nach vorne geht. Du hast ja mit Black und Jonathan Isaac, ich weiß es nicht, ob das, jetzt will ich es nochmal lesen, aber ich finde es ja für die Magic geil, Darius Garland zu haben. Für die Cavaliers weiß ich nicht, ob das so geil ist, aber vielleicht kriegst du irgendwie Anthony Black und Caldwell Pope weiter getradet. Irgendwie als Paket für, I don't know, Trey Murphy oder so, keine Ahnung. Hier, wie heißt er? DeJounte Murray oder so, keine Ahnung. Und jetzt sind wir bei den Warriors. Die Warriors sind ein ganz einfacher Trade, ganz kleiner Trade. Die Warriors geben ab Moses Moody, bekommen von den Warriors Brandon Clark und die Grizzlies bekommen noch einen First Rounder und einen Second Rounder von den Warriors. Finde ich einen ganz einfachen Trade, könnte aber beide Teams noch, könnte beide Teams helfen, beziehungsweise die Grizzlies. Die sind so dermaßen irgendwie im luftleeren Raum. Eigentlich bräuchten die gar nichts machen, wenn man ehrlich ist, aber die Warriors müssten was machen und ich finde so Brandon Clark ist eine gute Ergänzung dann für die, der ist ein erfahrener Spieler und zwar ein bisschen verletzungsanfällig, aber trotzdem hat noch 2 Jahre Vertrag, ein sehr einfacher Vertrag. Ist ein super einfacher Trade, aber finde ich ganz geil. Aber wir sind wieder bei den Warriors und wieder bei Moses Moody. Und jetzt mit den Kings. Und ich glaube, der könnte noch mehr helfen. Und zwar Moses Moody zu den Kings für Valanciunas, Terrence Davis, ist so ein Minimumvertrag, keine Ahnung. Und den 27er First-Round-Pick der Spurs, der 27 wahrscheinlich nichts wert sein wird. Valanciunas bei den Warriors könnte sehr gut funktionieren, weil er auch in die Timeline passt mit Jimmy und mit Steph zusammen und mit Draymond. Das ist ungefähr alles so eine Altersstruktur. Du hast wirklich mal einen Big, jemand, der unterm Korb auch ein bisschen Präsenz zeigt, der auch mal gegen andere Bigs ein bisschen körperlich wie gegen Zubats oder so mal ein bisschen bestehen kann. Ist jetzt nicht mehr der fitteste. Ich glaube, ich würde Adams bei den Warriors noch mehr bevorzugen, aber ich weiß nicht, Rockets mal das machen würden. Deswegen, ja. Also Moody für Valanciunas finde ich eigentlich einen fairen Trade. Da hast du noch Kevon Looney, den man irgendwie bringen kann. Ja, finde ich ganz gut, muss ich sagen. So, nächste Runde. Und jetzt kommt ein fetter Party. Kommt ein fetter Trade, aber ich liebe den Trade auch. Und zwar sind es wieder die Kings und die Kings traden mit den Pistons. Und hear me out. Just hear me out. Die Kings bekommen Tobias Harris, Isaiah Stewart, den 26er, 27er und ein 29er First-Round-Pick und ein Second-Round-Pick. Und die Pistons bekommen Domantas Sabonis. Was mir bei den, ich weiß, Tobias Harris hat sehr gute Playoffs gespielt, hat auch super in die Struktur reingepasst. Isaiah Stewart ist auch so ein Enforcer, mag ich auch gern. Was mir aber gefehlt hat, war so ein bisschen noch diese Punktepräsenz unterm Korb. So einer, der halt, Jalen Duren ist ein klassischer Big Man. Rebounds, Blocking und so, das ist alles geil, das kann Jalen Duren sehr, sehr gut. Er kann auch ein paar Punkte geben, Gottes Willen, aber du hast halt nicht so wirklich diese Scoring-Power von unterm Korb. Und Domantas Sabonis hat das. Ist eine Double-Double-Maschine. Und ich finde, das bringt auf jeden Fall beide Teams weiter, weil die Kings können rebuilden mit den ganzen Picks, die vielleicht nicht so viel wert sein könnten, aber trotzdem kann man irgendwie rebuilden. Und mit Stewart und mit Harris hast du ganz gute Spieler, muss man sagen, die mit denen die nächstes Jahr weiterhelfen können. Ja, und die Pistons können nächstes Jahr dann mal richtig im Osten aufräumen mit dem Trade. Dass der West nicht so überstark ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir nähern uns am Ende, glaube ich zumindest. Ja, der nächste Trade ist vielleicht ein bisschen sehr kontrovers und wir bleiben immer noch dabei, es ist immer noch Bucks, wir sind immer noch dabei, dass Giannis immer noch bei den Bucks ist, und zwar bekommen die Bucks von Toronto Raptors Poeltl, ein Second Round und ein First Round Pick der Raptors, und die Raptors bekommen zurück Bobby Portis, Pat Connaughton und AJ Green. Wieder Hear Me Out. Das sind alles drei auslaufende Verträge, die kann man alle drei entweder, ja, fuck it, in der Trade-Deadline nochmal weiter traden oder einfach sagen, lassen wir auslaufen, und da hat man halt Cap-Space für Extensions frei. Für Grady Dick, der man irgendwie, dass man nicht irgendwie in die Second Apron reinrutschen könnte oder in die, ja, First Apron oder so. Und Poeltl gibt halt von der Timeline her keinen Sinn mehr bei den Raptors. Und ja, die Bucks bekommen halt zwei Picks. Die Bucks müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie Picks bekommen. Und ich habe ja schon gesagt, vor ein paar Wochen, dass sie ihr Team eigentlich zu 90% umstrukturieren müssen. Versuchen, irgendwie alles zu Picks zu machen, was irgendwie halbwegs laufen kann. Ja, und AJ Green, finde ich, kann man ja für ein Minimum und so ein bisschen mehr verlängern. Das würde schon passen. Ja, Carsten, was sagst du dazu? Portis, Connaughton und AJ Green und Poeltl und zwei Picks dafür? Finde ich jetzt gar nicht mal so scheiße. Und Portis ist ja noch nicht so alt, den kann man vielleicht sogar noch mal verlängern. So. Über den Trade habe ich lange nachgedacht, wirklich lange nachgedacht, also in meinem Verhältnis so fast 10 Minuten, ob der wirklich Sinn machen würde. Bin noch mal raus, haben noch einen Kaffee geholt und das und das und jenes. Und zwar zwischen den Hornets und den Pelicans. Und das ist ein, ich weiß nicht, ob der so viel Sinn macht. Ich weiß nicht, ob der so geil ist. Aber irgendwie mag ich das, dass die Pelicans bekommen Kelly Olynyk, Jose Alvarado, Alfred Payton und den Pick Nummer 7 vom aktuellen Draft. Und die Pelicans bekommen Miles Bridges, diesjährigen Second Rounder, 33, 34. Zwei First-Rounder, 27, und beide sind protected. Aber ich glaube, der eine ist bloß bis 4 protected oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls nicht wirklich groß. Ja, über Miles Bridges lässt sich diskutieren. Absoluter, ja, Minusmensch. Trotzdem geiler Spieler. Das muss man immer wieder sich vor Augen halten. Das ist ein geiler Spieler und der würde halt sofort helfen, den Pelicans. Der wurde halt sofort im Hintergrund ist gerade mein Kater am Katzenklo gewesen, falls ihr euch wundert, was das Geräusch ist. Jedenfalls finde ich das ganz geil. Und Jose Alvarado und wir kommen gleich wieder zu den Hornets. Also Jose Alvarado und Alfred Payton machen schon Sinn. Und Kelly Olynyk, ja, kannst du gleich weiter traden, oder was weiß ich, was mit Kelly Olynyk machst. Der hat halt 13,4 Millionen. Das ist halt ein guter Trade-Asset oder Trade-Value, den man dann raushauen kann. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde den halt ganz geil, auch für die Pelicans. Du bekommst halt Miles Bridges zwei Second Rounder und zwei First Rounder. Ach ja, gut, die sind zwar protected, aber trotzdem. Ja, und jetzt sind wir wieder bei den Magic und wir sind jetzt bei den Trailblazers. Und jetzt im Fall der Fälle, dass man Garland nicht bekommen sollte, war meine Idee: Du gibst als Magic KCP wieder Isaac, Gary Harris ab und bekommst Anthony Simons, Matisse Thybulle, Ryan Rupert, keine Ahnung, so ein Minimumvertrag und den Draft-Pick Nummer 11 dieses Jahr. Ganz einfach erklärt, bekommst mit Simons Scoring. Defense hast du ja mehr als genug, weil du kriegst ja noch Thybulle dazu. Finde ich auch ganz geil. Ja, und den Pick, warum nicht? Wird vielleicht irgendwas dabei sein. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was um die 11 noch so rum passieren könnte bis dahin. Ach so, und bei den Raptors war ja mein Gedankengang, dass sie ja in ihrem Draft Malouak oder Derrick Queen, heißt der Terry Derrick Queen? Ich glaube Derrick Queen, traden, also zwei Big, ein Big Man, dass halt Poeltl vollkommen irrelevant ist. Genau. Also ganz einfacher Trade, relativ schnell erledigt und das passt dann. So. Und weil wir ja den großen Fall, weil alles drehte sich bis jetzt immer so um Giannis, aber es hat ja sich vor ein paar Monaten schon angekündigt, dass auch Kevin Durant gerne getradet werden würde wollen. Und da habe ich mir nochmal die Bulls zur Brust genommen und gesagt, warum nicht Kevin Durant? Und jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Warum nicht Kevin Durant? Mal bloß wenigstens für ein Jahr. Lass es bloß für ein Jahr sein. Neben Josh Giddey, White, Kevin Huerter, Matas Bozelles, also halt die ganzen jungen Wilden, hast du halt mit Kevin Durant einen Elite-Scorer. Und gibst ab Nikola Vucevic, Patrick Williams, Lonzo Ball und zwei First-Rounder und einen Second-Rounder. Und bekommst noch Oso Igadaro. Ich weiß, ich kann ja nicht wirklich, vielleicht habe ich falsch gerade gebutschert, aber es ist halt so ein Minimumvertrag. Ich glaube, der hat ein paar ganz gute Minuten letzte Saison gespielt. Oder immer noch aktuelle Saison. Aber irgendwie würde ich gern Kevin Durant bei den Bulls sehen, weil ich glaube, weil der Osten ist nicht besonders stark nächste Saison. Wenn du halt Kevin Durant bei den Bulls hast, da könntest du fast sowas wie Rockets erleben. Wie die Rockets letzte Saison im Westen aufgeräumt haben, so könnten die Bulls im Osten aufräumen plötzlich. Weil die Celtics, wenn Tatum raus ist, werden nicht viel reißen. Die Bucks werden nichts mehr reißen. Ob die Knicks so viel reißen werden nächstes Jahr, mal sehen. Und sonst Heat und so, keine Ahnung. Das ist alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Bulls könnten da wirklich angreifen mit Kevin Durant. Ja, und bekommst du Vertrag von Lonzo Ball los, Vucevic bekommst du los. Und Vucevic kannst du ja auslaufen lassen, wenn du die Suns bist. Das ist ganz geil. Und Patrick Williams hast du halt für 18 Millionen für die nächsten 4 Jahre in Power Forward. Ist doch okay. Kann man noch machen irgendwie. Und Lonzo Ball, vielleicht ist er ja halbwegs fit. Vielleicht spielt er ja so 20, 30 Spiele in den nächsten 2 Jahren. Geht schon. Aber du hast halt Picks wieder. Das gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. War es das schon? Das war es tatsächlich schon. Das war meine letzte Trade-Idee. Ja. Also gehen wir noch mal so ein bisschen durch. Also gehen wir nicht noch mal alles durch, aber also ich sage mal, die Top 3 Trades, das wäre halt Bam nach LA für Rui, Finney-Smith und Dorton Connect. Dann Garland für KCP, Isaac und Black nach Orlando. Dann ja, Harris, Isaiah Stewart und die ganzen Picks für Domantas Sabonis finde ich auch geil. Das sind so meine Top-Trades, die ich gerne sehen würde wollen. Und irgendwie KD zu den Bulls. Irgendwie habe ich da Bock drauf, dass KD zu den Bulls kommt. Meinst du, das eine Jahr ist, wenn sie sagen, wenn sich beide Parteien einig sind nach so zur Trade-Deadline so oder irgendwann mal so im Laufe des Jahres, du, Kevin, bei aller Liebe, das wird nix. Mach nächstes Jahr ein bisschen Free Agent, mal gucken, was da passiert. Das ist auch okay, da kannst du halt Coby White dann Extension geben. Alles cool. Oder macht das Porzingis eine gute Extension geben? Also, ich finde das gar nicht mal so ungeil. Ich hätte das, würde das sehr, sehr feiern. So. Ja. War ja lang genug jetzt. Hat trotzdem mega Bock gemacht. Und was davon passiert, wahrscheinlich nichts. Aber wenn irgendwas passiert, so im Hinterkopf, dann denkt an mich oder ich denke auf jeden Fall an euch. Und jetzt mache ich erstmal weiter mit meinem Quatsch. Und macht's gut. So. Wie gesagt, ich finde sowas lustig mit den Trades. Was da so passieren wird, wahrscheinlich nichts. Aber trotzdem. Vielleicht sind so ein paar Gedankenspiele dabei, wo man sagt, dit loft. So. Die All-NBA-Teams. Wir fangen natürlich mit dem Third an, um ein bisschen die Dramaturgie aufrechtzuerhalten. Kate Cunningham von Detroit Pistons. Hier mache ich es gleich, hier rede ich gleich drüber. Kate Cunningham von Detroit Pistons, absolute Breakout-Season. Nicht umsonst All-Star gewesen. Oh, hat großen Anteil, nicht, nee, nicht im großen, er hat den Anteil, warum die Pistons direkt in die Playoffs eingestiegen sind, von einem Team, ich glaube, die haben 31 Siege mehr als letzte Saison geholt, was absurd viel ist. Wirklich, wirklich, das ist, würde fast sagen, ein Rekord. Weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht gegoogelt, aber es fühlt sich danach an. Und ja, er ist auf jeden Fall auf dem Weg, ein Top 10 Player zu werden in den nächsten 4, 5 Jahren. Tyrese Halliburton von Indiana Pacers. Er ist NBA Third Team. Muss man sich überlegen. Und der Typ geht jetzt einfach in die Finals. Das ist krass. Er war auch kein All-Star. Das weiß ich. Er war kein. War oder war All-Star? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das All-Star-Game ist auch so lang, so Latte. Das Problem halt bei Halley ist, ich liebe Halley. Ich liebe, dass er so einen absurden Wurf hat, der einfach nur wehtut, wenn er den so reinswischt. Der hat eine Bogenlampe, der trifft ja fast die Hallendecke. Ich mag, dass er ein typischer Playmaker ist. So ein 90s Playmaker, Passing First. Was mich bei ihm halt so stört, ist halt sein Hidden Miss, dass er halt auch mal Spiele hat, wo er halt komplett abtaucht, wo er 4 Punkte macht und 6 oder 7 Würfe nimmt oder sowas. Das ist halt, das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Wenn er jetzt NBA Finals MVP wird, dann hat er uns alle Lügen gestraft. Dann James Harden von Los Angeles Clippers hat eine geile Saison gespielt. Über die Playoffs reden wir nicht. Da hat er wieder gechoked, wie immer. Aber die Saison war geil von James Harden, muss man ihm neidlos anerkennen. Er hat auch die Clippers, auch ich, nicht bloß ich, aber auch viele andere, aber vor allem ich, haben gesagt, die Clippers werden so richtig sacken vor der Saison. Habe ich gesagt, die werden so richtig so 11, 12, 13 nicht mal in die Play-ins kommen. Ja, die waren Fünfter, Vierter oder Fünfter oder sowas. Also das war schon richtig, richtig gut. Dann Karl-Anthony Towns von den New York Knicks. Habe ich letzte Folge schon drüber geredet. Offensiv brauchen wir nicht, ich sage es, einer meiner Lieblingssätze, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Starker, auf jeden Fall starke Nummer 2, teilweise sogar Nummer 1 bei den Knicks. Und defensiv kannst du ihn einfach nicht spielen und das ist halt, deshalb sind sie jetzt ausgeschieden. Also das liegt wirklich viel daran, dass halt Karl-Anthony Towns defensiv vom Feld gespielt wird. Und als letzten hast du halt Jalen Williams von Oklahoma City Thunder, meine Fresse. Also OKC. Und ja, im stärksten Team der NBA als zweite Option, dass er im NBA All Third Team ist. Third Team All NBA, mein Gott, ist logisch. Und er ist halt immer noch sehr jung, 23. Großes, groß. Ich finde, er hat ein riesen Ceiling. Also er hat auf jeden Fall auch die Anleihen dazu, ein Top-10-Player zu werden. Gehen wir jetzt ins Second Team. Jalen Bronson. Ey, die Nummer 1 bei den Knicks. Offensiv. Unaufhaltsam, finde ich fast. Also, ich mit 1,83, der spielt die Defensive. Die spielt die anderen Defensiven teilweise schwindelig und nimmt absurde Würfe und übernimmt vor allem auch in den Crunch Times und so. Also Jalen Bronson feiere ich total. Steph Curry im Second Team finde ich geil. Ob er jetzt noch mal so ins zweite, sagen wir mal so, ich glaube, wir sehen es so ein bisschen, so ein Abgesang langsam von Steph Curry. Also nächste Saison gebe ich ihm noch, aber dann, er ist halt auch 38 jetzt, oder wird es 38, und ja, trotzdem der wichtigste Spieler der Golden State Warriors. Wenn er nicht da ist, dann ist das Team auch nicht da, deswegen ist es ein No-Brainer, genauso wie Anthony Edwards ein No-Brainer ist, der meiner Meinung nach eigentlich wegen seiner Entwicklung ins First Team gehört, aber da ist dann jemand anderes, der muss da rein. Und ich finde, ist so der mit dem höchsten, also so under 25 Player mit dem höchsten Ceiling, finde ich, was wir momentan haben. Also mich würde es nicht wundern, wenn er in den nächsten 4-5 Jahren, also ich sag's mal anders, mich würde es nicht wundern, wenn er der erste US-amerikanische MVP wird nach 10 Jahren. Wo es keine US-amerikanischen MVPs wird, weil nächstes Jahr entweder SGA oder Jokic, wenn nicht alles falsch läuft, dann hast du Wemby, der noch ist. Weiß ich es gerade nicht, aber die drei sind so diese. Doncic ist natürlich auch noch da. Der könnte werden. Also, aber trotzdem sehe ich Ant da so als, ja, Frontrunner auf den ersten US-amerikanischen MVP. Mal wieder. Dann was komplett Absurdes, LeBron James mit 40 Jahren, und ich bringe den Running Gag mal wieder, er ist genau einen Tag älter als ich, im Second Team, mit Recht, also er hat die Lakers gecarried. Er bringt so eine gewisse, er bringt halt diese Erfahrung mit, und jetzt im zweiten Jahr mit Doncic zusammen, mal gucken, wie er abbauen wird, dass er abbauen wird, wird passieren, aber wie stark er abbauen wird, mal sehen. Ja, und dann hast du Evan Mobley, zweitstärkster Spieler des stärksten Teams im Osten. Ja, er hat sich offensiv auf jeden Fall stark verbessert, er ist Depoy geworden. Muss man neidlos anerkennen, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler geworden ist und immer noch Ceiling hat, weil er ist auch under 25, und das ist halt, finde ich, so krass. Ich finde, für mich ist Evan Mobley gefühlt schon seit 10 Jahren in der Liga. Aber er ist halt seit 3-4 Jahren erst in der Liga. Das ist halt schon krass. So, und jetzt kommen wir zum First Team. Da fange ich von unten an. Donovan Mitchell, der beste Spieler des besten Teams im Osten, muss ins First Team. Das ist da, deswegen, das war mein, was ich erst gesagt habe vor ein paar Sekunden. Jetzt, sonst wäre Ant für mich im First Team gewesen, aber Donovan Mitchell muss da rein, aber auch mit Recht, weil Donovan Mitchell spielt eine absurd gute Saison, und er spielt noch geilere Playoffs. Ich hoffe, dass die Cavaliers noch ein bisschen was, so ein paar, 3-4 Stellschrauben drehen, so ein bisschen, und dann, dass sie nächstes Jahr nochmal richtig angreifen können in den Playoffs. Dann hast du Jason Tatum, ein Top-5-Player. Dieser ganze Hate um ihn rum ist teilweise berechtigt, weil der Typ ist 2,6 Meter, hat einen Körper wie ein D-Zug, und macht halt immer einen Riesenfehler. Er nimmt ja immer diese Step-Back-Dreier, und das braucht er nicht. Er kann so geil zum Korb ziehen. Und ich glaube, da wäre einfach noch mehr ein Enforcer, beziehungsweise könnte noch weiter die Celtics nach vorne bringen. Was aber jetzt generell obsolet ist, was ich gesagt habe, weil er ist einfach bis nächstes Jahr März, April raus und dann ist er mit Achillessehne. Wie er da zurückkommt, who knows? Was die Celtics machen, who knows? Es ist so schade, dass Jason Tatum einfach nicht nächste Saison spielen wird, weil ich will immer ein Top-5-Player sein. Das ist Fakt. Dann hast du Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks, Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander. Die drei Spieler sind einfach die drei besten Spieler der Welt. Ich finde, das ist auch so ein. Du hättest für alle drei absoluten Case machen können, warum sie MVP geworden sind. Giannis, der beste Spieler im Osten, mit Abstand. Ich finde noch, er ist noch ein paar, so zwei Level über Tatum und Mitchell. Ich hoffe, dass er im Osten bleibt. Glaub's aber nicht. Egal, wo die ihn reinsetzt, das Team wird automatisch viel besser werden. Ich finde, Giannis ist so ein geiler Spieler, vor allem, weil er offensiv und defensiv so herausragend ist. Nikola Jokic, ich finde, der beste Basketballer der Welt, offensiv beste Basketballer der Welt, den wir momentan haben oder vielleicht jemals hatten. Und was willst du über Jokic noch sagen? Das ist. Der Typ hat alleine die Nuggets getragen. Klar, dann Gordon und Porter noch ein bisschen. Muss ich überlegen, dass sie einfach die OKC Thunder in 7 Spiele gedrückt haben mit diesem Team, was halt irgendwie aus verletzten Michael Porter Jr. Zum Ende hin den kranken Jamal Murray und dann Aaron Gordon, der über sich hinausgewachsen ist, und dann hast du halt Nikola Jokic gehabt und dass sie die in 7 gedrückt haben, war schon krass. Ja, und Jokic. Ich zuck gerade mit Achseln, ich kann dazu nichts mehr sagen. Das ist einfach so krass. Ja, und Shai, unser MVP der Saison 24, 25. Vollkommen mit Recht gewonnen. Mir geht dieses Foul-Merchant so tierisch auf den Sack. Der Typ ist der beste Driver der NBA, der Typ ist der beste Mid-Range-Shooter der NBA. Er hat eine gute Dreierquote. Er ist defensiv stark. Er lenkt die Offense, aber auch die Defense. Er lenkt das gesamte Team der OKC Thunder, die jetzt in den Finals stehen. Der Western Conference Finals MVP geworden. Er ist 27 Jahre alt. Und ich liebe es, ihm zuzugucken. Und es ist nicht schön anzusehen, gebe ich zu. Es machen aber wirklich in der Größe und auf der Position alle. Es macht Doncic. Doncic ist noch größer und macht das. Noch größer und wuchtiger macht das. Bronson macht es. Na gut, Kate nicht. Kate ist zu großes Monster. Denn da haben sie Angst, dann eben zu faulen. Jedenfalls, es ist nicht unüblich, dass man das macht in der jetzigen NBA. Und es ein Foul Merchant ist. Er versucht halt sein Glück. Und man muss es ja nicht pfeifen. Man muss es ja nicht pfeifen. Wenn man eine andere Linie pfeifen würde, würde es vielleicht gar nicht machen. Aber warum soll er den Vorteil des Spiels nicht nutzen? Ja. Er wird, wenn sie gewinnen, Finals MVP werden. Finde ich krass. Finde ich wirklich krass, dass er damals für Paul George und ein absurdes Paket von den Clippers einfach getradet wurde. Wo sie jetzt ich glaube, dieses Jahr haben sie. Hatten sie den? Nee, den Pick hatten sie, ja klar. Und, ja, was aus Paul George geworden ist und den Clippers sehen wir ja und was aus Shai Gilgeous-Alexander geworden ist und was drumherum noch passiert ist. Ich glaube, da ist Chet Holmgren draus entstanden. Klingt wie so ein Kind, aber ja, ist schon absurd, absurd gut. Ich liebe es momentan NBA zu gucken und ich freue freue mich überhaupt nicht auf die zwischen Juni und Ende Oktober, wo halt kein NBA-Basketball ist. Klar haben wir dann die Europameisterschaft, das lustig wird. Aber ist auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Also es ist das. Angeblich spielt Franz nicht mit, angeblich wird Dennis nicht mit. Nee, Dennis wird mitspielen, aber Franz wird nicht mitspielen. Hartenstein wird nicht mitspielen bei den Deutschen. Jokic bezweifle ich, dass er mitspielen wird. Doncic bezweifle ich, dass er mitspielen wird. Ja, da hast du nicht mehr viel. Wemby wird nicht mitspielen. Da hast du nicht mehr so viel, was zum Gucken ist. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, es war heute auch, also jetzt letzte Nacht, die letzte Sendung von Inside the NBA on TNT mit Ernie Johnson, Kenny the Jet Smith, Charles Barkley und Shaquille O'Neal. Und wir werden es vermissen. Wir werden es wirklich vermissen. Ich freue mich aber auch natürlich, ich bin positiv gestimmt auf die Amazon-Berichterstattung, beziehungsweise mit T-Mac ist dabei, Vince Carter nicht, T-Mac war dabei, ich glaube Steve Nash war dabei und Dirk natürlich. Freue mich auch tierisch drauf, wird bestimmt auch geil werden. Deswegen trotzdem, ich sag, wird nie jemand hören von, nicht mal ansatzweise. Es war geile Zeit, es hat mir viel Spaß gemacht, es sind sehr viele erinnerungswürdige Momente gewesen. Es wurde immer sehr gut gecovert, die NBA. Natürlich manchmal Shaq mit seinen Bullshit-Takes musst du aber auch haben, damit du ein bisschen Entertainment hast. Also Shaq war mehr für die Entertainment-Faktor zuständig als dann für den Knowledge-Faktor. Dafür hat es der Ernie und Kenny Jet Smith, die das so ein bisschen getragen haben, und Shaq und Charles waren mehr für den Entertainment, aber es war alles geil und deswegen nochmal vielen Dank an euch vier und man sieht sich auf jeden Fall wieder, so wie ich das mitbekommen habe, aber wie und wo, das ist eine andere Sache. Genau, und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal nach den NBA Finals und zum Draft auf jeden Fall. Das wird auch nochmal richtig spannend werden, denke ich mir mal. Und dann so, danach wird es so ein bisschen einmal im Monat vielleicht bloß noch werden, wenn irgendwas Großes passiert, wenn die Free Agency losgeht. Einfach mal gucken. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.